reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Bianca Thomas.
Und ich bin Titus Schlösser.
Sag mal, Titus, wir zeichnen mittlerweile schon die 10. Folge unseres Podcasts auf. Und du bist unser Experte in Sachen Vermögensaufbau. Und du schätzt natürlich auch die makro- und mikroökonomische Lage für uns ein. Also wir schauen dabei auf das große Ganze und auch auf die Details. Vielleicht magst du uns mal verraten, Titus, wie bist du denn überhaupt zum Thema Finanzen gekommen?
Ja, das habe ich quasi mit in die Wiege gelegt bekommen. Wie du weißt, hat mein Vater das Unternehmen gegründet. Da war ich ein paar Jahre jung. Und dementsprechend war das Unternehmen und natürlich auch die Börse ganz regelmäßig Gesprächsthema bei uns zu Hause. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich Aktien der deutschen Lufthansa AG geschenkt bekommen habe. Ich glaube, eine Aktie war es. Und das hat dann doch irgendwas bei mir ausgelöst. Und so nach und nach ist der Börsenvirus dann auf mich übergesprungen. Und ich habe das Thema auch im Studium vertieft und bin ganz froh, mich täglich mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzen zu können. Er ist auf der einen Seite wahnsinnig herausfordernd, aber gewiss stets spannend. Und insofern ist uns hier nie langweilig.
Hast du die Lufthansa-Aktie denn noch?
Die habe ich nicht mehr. Die gab es dann tatsächlich noch als Schein. Dann haben wir das irgendwann mal auf ein Depot übertragen. Ja, und vor vielen Jahren, glaube ich, ist es dann irgendwann mal dem Sparpfennig zum Opfer gefallen. Und ja, jetzt ist sie nicht mehr da.
Dem Sparpfennig, ja, das zeigt auch schon, dass das einige Zeit zurückliegt. Jetzt ist es der Sparcent oder so, würde ich sagen.
Stimmt.
Titus, die Lufthansa gehört natürlich zu den großen deutschen Unternehmen, die auch beim DAX eine große Rolle spielen. Und wir schauen auf die Märkte. Wir schauen zurück auf das dritte Quartal und jetzt bricht schon das vierte Quartal an. Wieder ist so viel passiert. Wir wollen uns ein bisschen auf die Themen konzentrieren. Ja, Märkte, die Einschätzung zur Entwicklung in den USA und natürlich Europa und hier in Deutschland. Und schauen wir doch zuerst auf die Börsenindizes und auf den Goldpreis, Titus. Die US-Aktien, die haben die denn wieder stärker abgeschlossen als die europäischen, die deutschen?
Genau, also die europäischen Aktien hatten ja bis jetzt ein sehr, sehr gutes Jahr und tatsächlich im dritten Quartal, was gerade endet, konnten die US-Börsen deutlich stärker zulegen, gute 7,6%. Der Euro Stoxx 50 legte im gleichen Zeitraum, also dritte Quartal, nur 3% zu. Sodass zum Stand 30.09. von Jahresanfang bis dahin die Börsen relativ ähnlich abschnitten. 12,5% gab es beim S&P 500 als Kursplus und in Europa stehen 13,3% zu Buche. Das ist aber nur die halbe Wahrheit für die Europäer, denn US-Anlagen notieren natürlich in US-Dollar und die Kurszuwächse, die ich genannt habe, waren in lokaler Währung. Wenn man das jetzt aus europäischer Sicht betrachtet, so liegen die US-Werte tatsächlich noch knapp 1% im Minus, denn der Dollar ist über 13,5% gefallen, sprich der Euro ist stärker geworden, sodass hier aus diesem doch sehr deutlichen Kursplus gar nichts mehr übrig bleibt. Das ist natürlich in Europa anders. Hier notieren die Kurse in Euro und hier gibt es dann auch entsprechend kein Kursrisiko. Gold war mal wieder Spitzenreiter. Wirklich unglaublich, wie viele neue Allzeithochs Gold in diesem Jahr schon erlebt hat. Im dritten Quartal legte das Edelmetall 15% an Wert zu. Und für Anleger steht seit 1.1. bis heute ein Kursplus von 43% auf der Uhr.
Was bedeutet das denn jetzt? Einerseits die Märkte steigen, andererseits auch der Goldpreis steigt. Gibt es Optimismus im Markt, Zuversicht oder eher Pessimismus, wenn man auf den Goldpreis schaut?
Naja, es ist natürlich sehr viel Optimismus. Gerade die US-Bewegung war getrieben durch die großen amerikanischen Unternehmen, IT-Unternehmen, auch bekannt als Magnificent Seven. Und was wir ganz deutlich sehen, ist, dass die Bewertung steigt. Der S&P 500 hat heute ein KGV von 25,7. Der historische Durchschnitt liegt bei 15. Also die Bewertung und die Erwartungen somit an die Zukunft sind deutlich gestiegen. Und in Deutschland ist das gar nicht so anders. Wir haben ein KGV von 16 im Vergleich zu einem historischen Schnitt von 13. Da ist es also noch etwas moderater, aber auch da sieht man, die Erwartungen und die Zuversicht, kann man ja auch positiv sagen, sind gestiegen. Die Gründe dafür sind, dass der Stimulus, der aus der Politik ja kommen soll, sich in höheren Unternehmensgewinnen niederschlagen wird, dass in Europa und Deutschland die Reformen in der Politik jetzt endlich angegangen werden. Die Kehrtseite ist aber auch, wenn wir uns diese Indexentwicklung anschauen, dass die Performance des DAX ganz im Wesentlichen von ein paar wenigen Unternehmen getrieben wird. Das, was in den USA die Magnificent Seven sind, sind in Deutschland eine Rheinmetall, eine Siemens Energy, eine Allianz, eine Deutsche Bank. Und diese vier Unternehmen sind tatsächlich in diesem Jahr für die Hälfte des DAX-Performance oder der DAX-Wertentwicklung verantwortlich. Da möchte ich jetzt aber gar nicht zu sehr Pessimismus schlagen, denn wir sehen auch robuste Geschäftsergebnisse. Das Ergebniswachstum liegt in den USA bei rund 11%, in Europa 6%. Und das ist deutlich mehr, als wir noch Anfang des Jahres oder im März, April angenommen hatten, als genau dieses Ergebniswachstum nach unten korrigiert wurde, weil die ganze Welt unsicher war, welchen Einfluss haben jetzt die Zölle von Donald Trump auf die Unternehmensergebnisse? Und jetzt, nach rund 5 Monaten, 6 Monaten mehr Klarheit, völlige Klarheit haben wir noch nicht, aber zumindest etwas mehr, sieht das Ganze nicht mehr ganz so dramatisch aus. Und Bloomberg berichtet tatsächlich, dass viele Unternehmen jetzt auch wieder positiver in die Zukunft schauen und ihre Prognosen, also ihre Ergebnisprognosen, anheben. Und das ist doch erstmal ein positiver Ausblick.
Ja, das stimmt. Und mit einem positiven Ausblick steigen natürlich auch die Kursfantasien. Aber wenn dann doch die Realität nicht mithalten kann und es anders kommt als erwartet, kann es auch Enttäuschungen geben. Betrachten wir doch mal das große Ganze und die Wirtschaftslage, Titus. Wie blickst du denn auf Europa? Ja, zu Beginn des Herbstes der Reform. Es hätte ja auch ein Sommer der Reformen schon sein können, ne?
Um es auf den Punkt zu bringen, Europa steht sich selbst im Weg. Lars Feld spricht sogar vom Herbst des Scheiterns. Und an der Stelle möchte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nochmal auf unsere Herbstveranstaltung hinweisen. Diese findet am 29. Oktober statt. Und wie in den vergangenen 5 Jahren sind wir sehr froh, den renommierten und aus meiner Sicht wirklich exzellenten Ökonomen Professor Dr. Lars Feld bei uns erneut zu begrüßen. Es sind schon sehr, sehr viele Anmeldungen bei uns angekommen von unseren Kunden. Wir haben noch ein paar letzte Restplätze und insofern können Sie sich gerne noch bei uns anmelden, wenn Sie am 29.10. teilnehmen möchten.
Das ist auch wirklich eine wunderbare Möglichkeit, den Professor Tafeld zu hören und seine Einschätzungen zu erfahren. Also kann ich tatsächlich auch wirklich nur dazu raten, sich anzumelden. Titus, kommen wir zurück zum Thema Europa. Du sagtest, Europa steht sich selbst im Weg. Warum denn? Welche Gründe siehst du?
Also die EZB hat ihre Hausaufgaben gemacht. Sie hat den Leitzinsen im letzten Monat nochmal gesenkt und damit die Zinsen halbiert. Und das soll ja einen europäischen Stimulus für die Wirtschaft zur Folge haben. Darum macht die EZB das ja auch. Denn die Inflationsdaten sind deutlich zurückgegangen. Wir erinnern uns, 2022 sind die Inflationsraten stark gestiegen. Als Folge haben die Notenbanken die Zinsen erhöht. Die Inflationsdaten sind zurückgegangen und insofern ist es auch folgerichtig, jetzt die Zinsen zu senken. Das Infrastrukturpaket soll für Wachstum sorgen und die Stagnation im kommenden Jahr endlich beenden. Die OECD sagt ein Wirtschaftswachstum von 1,1% für 2026 voraus. Und insofern ist es jetzt absolut notwendig und unabdingbar, dass die politischen Reformen angegangen werden, dass sie nicht verpuffen, dass jetzt nicht nur Kommissionen gebildet werden, sondern dass wirklich auch gehandelt wird. Wir brauchen die Reformen am Arbeitsmarkt, der Sozialsysteme, der Energiekosten und vor allen Dingen auch der Lohnnebenkosten. Und wenn das gelingt, dann ist das durchaus gut möglich. Hinzu kommt, dass es die Buy Europe-Initiative seitens der EU gibt. Man kann kritisieren, das ist der nächste Schritt der Deglobalisierung. Man kann es aber auch positiv sehen, dass jetzt in Europa der Konsum, die Nachfrage nach Produkten steigen soll. Also insofern, das sind so die Aspekte in Europa. Und als letzter Punkt meinerseits haben wir noch den immer noch schwellenden Krieg in der Ukraine, der für ein fürchterliches menschliches Leid führt und wir hier überhaupt keine Chance für ein zeitnahes Ende sehen.
Hm. Du hast gerade die Buy Europa oder Buy Europe-Initiative genannt. Ja, es ist ja ein Zeichen dafür, dass eben die Ära der radikalen Globalisierung, die wir jetzt jahrelang gesehen haben, vorbei sein könnte. Die USA, die setzen ja eben schon länger auf Buy American. Wie blickst du denn dann in die USA oder auf die USA?
Also die USA bleiben das Maß vieler Dinge. Ich würde nicht sagen aller Dinge, aber vieler Dinge, zumindest mal wirtschaftlich kann man fast sagen aller Dinge. Die OECD erwartet fürs laufende Jahr ein Wachstum von immerhin 1,8%. Wir erinnern uns, in Europa sind wir mit einer Stagnation von rund null. Schon fast zufrieden würde ich, zufrieden sind wir nicht, aber so wird's rauslaufen. Verantwortlich für dieses Wachstum in den USA ist der ungebrochene KI-Boom und das nach wie vor eklatante Fiskaldefizit, was ja diese stimulierende Wirkung hat. Das heißt, der US-Staat gibt Geld aus und das führt zu Arbeit, Arbeitsplätzen etc. Die Zölle hingegen wirken leicht bremsend, aber unterm Strich ist eben noch dieses Wachstum von rund 2%. Ganz interessant finde ich, dass der Think Tank Strategas bislang berichtet, dass 116 Milliarden US-Dollar durch Zölle eingenommen wurden. Und das war ja durchaus eine Idee zu sagen, wir geben Geld in der Wirtschaft aus und lassen uns das finanzieren durch die Ausländer, also durch die ins Inland importierten Produkte. Und dass da wirklich Geld beim Staat ankommt, belegt diese aus meiner Sicht durchaus beeindruckende Zahl von 116 Milliarden. So richtig ging es ja erst im April los. Das sind jetzt gerade mal 5 Monate.
Heißt das umgekehrt, dass Trump doch etwas richtig macht mit seiner Zollpolitik?
Naja, die Wertung richtig, damit tue ich mich schwer. Wenn ich nur auf Wirtschaftsleistung sehe, dann ist es vielleicht richtig zu sagen, ich gebe Geld aus. Damit kommt mehr Wirtschaftsleistung im Land an. Wenn ich aber eine Wertung vornehme, was bedeutet das global, was bedeutet das geopolitisch, was bedeutet es für das Zusammenleben USA mit Verbündeten, was bedeutet das im Inland, was bedeutet es, wenn Migranten, die sich teilweise integriert haben, rausgeschickt werden. Ich glaube, die Liste ist jetzt sehr lang und könnten wir lange durchgehen. Dann tue ich mich mit der Wertung richtig sehr schwer.
Ja, danke schön für deine Einschätzung auch dazu. Wie herausfordernd in deinen Augen ist denn dann jetzt die aktuelle wirtschaftliche Lage, wenn du dir das wirklich Große und Ganze mal anschaust?
Naja, die Interpretation der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist wirklich herausfordernd und bedarf besonderer Gründlichkeit. Heute würde ich sagen, mehr denn je. Denn man muss tiefer schauen, die reinen Headline-News sind zu wenig. Bei genauer Betrachtung zeigt sich zum Beispiel, dass der Konsum in den USA ganz im Wesentlichen durch die Gutverdiener, das heißt die oberen 10% verantwortlich ist. Heißt, die oberen 10% machen rund 50% des gesamten Konsums in den USA aus. Und das ist ein klares Indiz für die sich verschärfende Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft und das kann nicht gesund sein. Auch die Arbeitsmarktdaten, um ein zweites Beispiel zu geben, sind schwer zu interpretieren. Die jüngsten Revisionen zeigen, dass rund 900.000 Arbeitsplätze weniger besetzt wurden als ursprünglich gemeldet. Und auch solche Korrekturen sind natürlich, sag ich mal, ein klares Warnsignal, dass der Wirtschaft vielleicht doch nicht so gut geht, wie auf dem ersten Moment es den Anschein macht.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Befürchtet ihr denn einen Einbruch am Arbeitsmarkt in den USA? Und könnte das vielleicht schon ein Vorbote von einer doch Rezession sein?
Also wir sehen diese Daten derweil nicht als zu besorgniserregend an. Denn die Arbeitslosenquote liegt gerade bei 4,3%. Und glaube ich, hatte es in einer anderen Folge schon mal erwähnt, im Studium in den USA habe ich gelernt, 4% Arbeitslosenquote ist Vollbeschäftigung. Also mit 4,3% sind wir quasi in einer Vollbeschäftigung in den USA. Was wir allerdings sehen, ist tendenziell ein Einstellungsstopp. Wir sehen aber gleichzeitig keine größeren Entlassungswellen. Und insofern sind die abnehmenden Beschäftigungszahlen seit Mai unseres Erachtens eher der Unsicherheit der Unternehmen im Rahmen der Zollpolitik zurückzuführen, als dass die Wirtschaft in ernsthaften Schwierigkeiten werden. Dies gesagt, sehen wir nach wie vor eine robuste Wirtschaftsentwicklung in den USA, auch wenn diese nicht mehr ganz so stark sein dürfte wie im Vorjahr. Du merkst, Bianca, diese ganzen wirtschaftlichen Daten zu interpretieren, das ist vieldeutig und gar nicht so einfach.
Das stimmt. Und wenn wir zu sehr ins Detail gehen, würde das wahrscheinlich auch den Rahmen unseres Podcasts hier sprengen. Aber der Arbeitsmarkt ist natürlich sehr, sehr wichtig, überall und auch in den USA. Und ein stabiler Arbeitsmarkt gehört ja auch dazu, worauf die Fed schaut. Und die Fed, die hat es jetzt endlich getan. Im September hat sie die Leitzinsen gesenkt, also die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank. US-Präsident Trump hat ja lange darauf gewartet, hat die Zinsen immer wieder, die Senkung der Zinsen immer wieder gefordert. Und auch den Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, immer wieder stark kritisiert. Wir können da gerne mal reinhören, was Donald Trump über die Fed und auch Jerome Powell gesagt hat.
We're going to be breaking records. If we had a Fed that would lower interest rates, we'd be like a rocket ship. But we're paying a lot of interest and it's unnecessary, but we don't have a Fed that knows what they're doing, so it's one of those little things. But if we had a Fed that would lower rates, you would have a rocket ship.
Titus, ja, wir kennen Trumps Einstellung zur Fed. Wie stehst du denn zur Senkung der Leitzinsen?
Also, die Fed hat dem politischen Druck von Donald Trump nachgegeben und hat die Zinsen gesenkt von 4,25 auf 4%. Wenn wir uns die Inflationsdaten anschauen, erkennen wir, die Serviceinflation geht nicht weiter zurück. Stattdessen steigt die Inflation für Güter. Und insofern ist eine Senkung der Inflationsdaten gar nicht notwendig und ehrlicherweise auch gar nicht angebracht.
Da muss ich direkt zwischenfragen, Titus. Eine Service-Inflation und Güterinflation, kannst du das genauer beschreiben?
Also die Inflationsdaten werden nochmal aufgeteilt in unterschiedliche Gruppen. Und zwei Hauptgruppen sind einmal die Güter, also die Produkte, die man so kauft. Und auf der anderen Seite die Service-Inflation, sprich Dienstleistungen, die man einkauft. Und die Services, die Dienstleistungen wurden günstiger und was wir jetzt merken, die Güter werden wieder teurer. Und das kann durchaus sein, dass das mit Donald Trumps Zöllen zu tun hat, wo die Unternehmen zunächst gesagt haben, die zusätzlichen Kosten der Zölle schlucken wir als Unternehmen. Und das ändert sich vielleicht langsam, dass man sagt, so, wir geben einen Teil dieser Kosten an den Endkunden weiter. Und das führt dann zu teureren Gütern, sprich die Preise steigen, wir haben Inflation.
Also manchmal lohnt es sich eben, das lohnt sich sowieso, auf Inflation mal genauer zu schauen. Das machen wir in Deutschland auch, dass wir mal bestimmte Dinge rausnehmen. Wir nennen das dann Kerninflation. Das kann man ein bisschen so vergleichen, oder?
Genau, also es gibt dann unterschiedliche Warenkörbe, wie wir sagen, die dort beleuchtet werden und die Produkte und Dienstleistungen, die in diesen Körben sind, das sind die Grundlage zur Bemessung der Inflationsrate. Und da gibt es zum Beispiel auch die Kerninflationsrate, wo gewisse wichtige Produkte auch rausgenommen werden. Da schaut man zum Beispiel ganz insbesondere auf die Nahrungsmittel und Mieten.
Das war jetzt ein Exkurs hin zur Inflation. Titus, wie siehst du denn und wie schätzt ihr denn die kommende Geldpolitik ein von der Federal Reserve? Vielleicht noch bis Ende des Jahres, aber auch, wenn wir auf das nächste Jahr schauen.
Also es kann sein, dass die Fed noch eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte, also 0,25 Prozentpunkte vornehmen wird. Dies ist, wie gesagt, eher dafür da, um Herrn Trump zu befriedigen. Den Kurs der Fed für 2026, den gibt es so, glaube ich, nicht. Denn eins ist klar, die Fed wird so handeln, wie es die Daten erforderlich machen. Das heißt, es werden immer wieder neu die Daten aus dem Arbeitsmarkt und die Inflationsdaten analysiert. Und danach werden Zinssenkungen oder Zinserhöhungen oder auch Nichtveränderungen der Zinsen entschieden in den nahezu monatlichen Sitzungen.
Und wie ist jetzt eure Strategie für eure Anlagen, auch fürs vierte Quartal und auch für 2026? Wie werdet ihr euch aufstellen?
Also ganz offensichtlich ist, die Diversifikation ist das oberste Gebot. Das ist deshalb offensichtlich, wenn ich mir anschaue, wie entwickeln sich die unterschiedlichen Indizes auf Euro. Hätte man damals alles auf die USA gesetzt, wo ja aus guten Gründen die US-Werte sehr, sehr gut liefen, dann wäre mein Ergebnis in diesem Jahr bei Null oder Minus. Im Übrigen etwas, was wir bei vielen global agierenden Strategien hier in Europa auch sehen. Die sind einfach sehr, sehr dollarlastig und deshalb gucken die Kunden in diesem Jahr leider in die Röhre und nehmen gar nichts von der Wertentwicklung so wirklich mit. Die Diversifikation ist aber auch deshalb das Gebot der Stunde, denn einige Einzeltitel sind doch sehr, sehr stark gelaufen. Ich möchte Ihnen gar nicht abschreiben, dass noch Potenzial für weitere Zuwächse bestehen. Aber wenn sich das Sentiment in diesen Titeln ändert, dann sind diese Titel sehr anfällig für deutliche Kurskorrekturen. Und insofern ist die Diversifikation das A und O. Neben Aktien setzen wir weiterhin auf weitere Anlageklassen. Bei Anleihen sehen wir leichte Aufschläge für gegenüber Staatsanleihen. Also Unternehmensanleihen zahlen etwas mehr Zins als Staatsanleihen. Und das ist schon fast verwunderlich, weil doch die Bilanzen der Staaten deutlich schlechter aufgestellt sind als die Bilanzen von sehr vielen Unternehmen, wenn ich mir Verschuldungsgrade etc. anschaue. Zudem werden wir an der Diversifikation in Rohstoffe, insbesondere an Gold, festhalten, denn das Edelmetall wird zunehmend als Ersatz für Staatsanleihen angesehen und erklärt auch, warum dieser deutliche Kursplus von fast 50% in diesem Jahr entstanden ist. Zur Risikoreduzierung werden wir weiterhin liquide alternative Investments einsetzen. Ehrlicherweise, die hätte man in diesem Jahr nicht gebraucht, weil die Märkte sind gestiegen. Und wenn die Märkte steigen, dann brauche ich keinen Risikoschutz. Aber was wir auch deutlich sehen, wir haben höhere Bewertungen. Und insofern ist die Gefahr von Kurskorrekturen stärker als in den vergangenen Monaten.
Was sind denn, Titus, liquide alternative Investments?
Das sind erstmal, fangen wir mal mit liquide an. Liquide heißt, sie sind täglich oder nahezu täglich handelbar, im Gegensatz zu illiquiden Investments wie eine Immobilie oder wie sogenannte Private Equity und Private Debt Investments, die man für viele, viele Jahre halten muss und gar nicht verkaufen kann. So sind liquide Investments nahezu täglich handelbar. Alternativ heißt, sie haben nicht das gleiche Profil wie Aktien oder Anleihen. Und die verwenden wir gerne als, ich sage jetzt mal, Airbag, ganz einfach gesprochen, für die Depots. Sprich, wenn es zu stärkeren Korrekturen kommt, dann haben genau diese Strategien die Möglichkeit, Kurszuwächse zu verzeichnen, weil sie zum Beispiel eine Strategie mit Optionen umsetzen und oder von steigender Volatilität profitieren, um mal so ein ganz kleines Beispiel zu geben.
Und die Risikoreduzierung durch diese liquide alternative Investments, das bedeutet, dass ihr da mehr Freiraum habt und kurzfristiger regulieren könnt sozusagen? Die Airbags können dann hier mal eingesetzt werden und da eingesetzt werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Per Design haben wir derzeit in den meisten Anlagestrategien rund 5% in solchen Investments bereits investiert, weil die Investments muss ich haben, bevor das Risikoevent passiert und nicht, wenn es passiert. Deshalb meinte ich, es wäre dieses Jahr nicht notwendig gewesen. Mit diesem Investment haben wir dieses Jahr so rund 0% verdient, also nichts gewonnen, nichts verloren. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich das Rückschlagpotenzial durch die höheren Bewertungen, durch Trump, durch die Geopolitik, durch Eskalationen mit Herrn Putin und. Deshalb haben wir 5% hier rein investiert und würden dieses Engagement dann auflösen, wenn das Risikoinvestment auch tatsächlich oder das Risikoevent tatsächlich eintritt.
Okay. Aber ihr seid nicht zu pessimistisch eingestellt, oder?
Nein, zu pessimistisch sind wir nicht, denn wir konzentrieren uns auf Investments, die herausragende Produkte haben und nachhaltige Profitabilität aufweisen, gerne in einem Markt mit wenig Wettbewerbern. Und wir schauen gar nicht so sehr, ob der Kurs täglich mal 1% steigt oder fällt, sondern an solchen Investments festzuhalten, darin investiert zu sein, das ist langfristig, davon bin ich fest von überzeugt, die richtige Strategie.
Wir haben es hier auch schon häufiger besprochen und du sagtest, die Diversifikation ist sehr bedeutsam, also sich breit aufzustellen. Wir hören auch aus dem Börsenjargon immer wieder, man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen. Das steht also auch sinnbildlich dafür. Diese breite Aufstellung, bezieht die sich bei euch auch wirklich auf geografische Aufstellung und oder doch mehr auf die einzelnen Sektoren und einzelnen Bereiche oder Unternehmensregionen? Wie sieht es da bei euch genauer aus?
Genau beides ist der Fall. Wir diversifizieren einmal über unterschiedliche Regionen. Da sehen wir die drei Regionen Nordamerika, Europa und Schwellenländer. Da spielt dann teilweise auch die Währung eine Rolle, wobei wir jetzt gar nicht getrieben sind. Wir investieren nicht in Amerika, weil wir von einem fallenden US-Dollar ausgehen, sondern eher, weil die Unternehmen uns dort so gefallen. In den USA sehen wir wahnsinnig viel Innovation. Die Unternehmen bringen sehr schnell die Innovation auf die Straße. Und insofern gehören gute US-Aktien in jedes Anlegerdepot. Die zweite Art zu diversifizieren, hast du schon angesprochen, und das ist für uns fast der wichtigere Hebel, ist, in welche Sektoren bin ich investiert? Es gibt defensive Sektoren, die auch in Krisenzeiten eher gesucht werden. Klassisches Beispiel ist der Hersteller von Toilettenpapier oder Shampoo oder Zahnpasta, Spülmittel. Denn egal, ob wir gerade in einer Rezession oder in einem starken Wirtschaftsboom uns befinden, so ist der Verbrauch dieser Artikel relativ ähnlich. Auf der anderen Seite gibt es Sektoren, die sind stark abhängig vom Wirtschaftswachstum. Geht es der Industrie gut, sind diese Produkte sehr stark nachgefragt. Sie können die Preise erhöhen, also die Profitabilität erhöhen. Umgekehrt geht es der Wirtschaft nicht gut, so sind diese Unternehmen doch stärker angeschlagen. Und da sagen wir zyklische Werte zu. Und genau um die zyklischen Werte machen wir derzeit eher einen Bogen. Was sind das für Werte? Das sind zum Beispiel die Automobilfirmen, Automobilzulieferer. Es sind zum Beispiel die großen Chemiefirmen wie eine BASF und Co., wo wir sagen, aktuell ist es nicht das Umfeld, in dieser Art von Titeln investiert zu sein.
Also sich breit aufstellen, immer wieder der große Tipp auch von euch. Breit aufstellen kann man sich auch im Oktober vielleicht als Absicherung, denn der Oktober, der gilt, wenn man auf die Historie der Monate schaut, beim DAX, beim Deutschen Börsenindex, immer wieder als ja, der volatilste Monat. Das heißt, die Kurse schwanken im Oktober besonders stark. Und da kann man natürlich auch sich volatil aufstellen, sich breit aufstellen, nicht volatil, sondern breit, wie du es sagst, Titus. Dazu passt eigentlich auch unser Börsenspruch, denn wir bringen ja immer am Ende unseres Podcasts eine Börsenweisheit mit. Und dieser Börsenspruch, der sagt diesmal, die Börse ist keine Einbahnstraße. Titus, was bedeutet das? Die Börse ist keine Einbahnstraße.
Wir haben am Anfang des Podcasts über die Entwicklung der letzten 3 Monate beziehungsweise die Indexentwicklung seit Anfang des Jahres gesprochen. Und wir sehen in breiter Front 2-stellige Zuwachsraten. Und das nach Jahren 24 und 23, wo wir ebenfalls 2-stellige Zuwachsraten bei den großen Leitindizes gesehen haben. Insofern ist es genau richtig, dass die Börse keine Einbahnstraße ist, dass es nicht nur zu steigenden Kursen kommt, sondern dass auch mal fallende Kurse oder auch stagnierende Kurse völlig normal sind und man das erkennen muss. Und nach 3 Jahren nahezu Quartal für Quartal Wertzuwachsen an der Börse ist es, glaube ich, genau richtig, am jetzigen Zeitpunkt nochmal darauf hinzuweisen, die Börse ist keine Einbahnstraße und es wird zu Volatilität kommen und es wird zu Schwankungen kommen. Und am Ende des Tages sind wir mit unseren breit aufgestellten, aber auch klar mit einer klaren Marktmeinung, glaube ich, sehr, sehr gut in der Lage, diese sehr unterschiedlichen Phasen an der Börse zu überstehen und unterm Strich gute Ergebnisse zu erzielen.
Das heißt, die Kurse, die können auch tatsächlich mal den Rückwärtsgang einlegen. Darum geht es eigentlich, ne?
Genau, das können sie und das werden sie und das ist nur völlig normal. Alles andere ist nicht normal.
Alles andere ist nicht normal. Ja, Titus, ganz lieben Dank wieder für all deine Expertise, die tollen Themen, die wir wieder anreißen konnten und ja, dass du uns immer wieder jeden Monat auf den aktuellen Stand bringst, aber uns eben auch viel beibringst sozusagen. Also man lernt doch immer wieder etwas Neues und das ist ganz toll. Ganz lieben Dank dafür und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin, ja, kommen Sie gut durch einen hoffentlich nicht allzu turbulenten Oktober.
Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns wieder zugehört haben und uns vielleicht ja auch schon abonniert haben als Podcast. Ich hoffe, viele von Ihnen am 29.10. in Köln begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen bis dahin erstmal alles, alles Gute. Und liebe Bianca, auch an dich meinen ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.